Herzlich willkommen zu Agave Time, dem Mezcal-Podcast.
Wo wir bummeln nicht eine Stunde über das Thema Agavendestillate sprechen.
Touché. Achso, warte, mein Name ist Tim.
Mein Name ist Olli.
Und wir werden heute zusammen bummelig eine Stunde über das Thema Agavendestillate sprechen.
Oder auch noch was anderes.
Ach so, und vielleicht auch noch ein bisschen Whisky. Ich habe gehört, wir haben auch mal eine Zeit gehabt, da gab es auch in unserem Podcast nochmal das Thema Whisky.
Es gab noch Whisky früher, ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, das Thema Agave wird uns jetzt im Restjahr oder im Laufe dieses Restjahres ein bisschen begleiten, aber wir schauen natürlich, dass es nicht zu viel Raum einnimmt, heute vielleicht mit einem kleinen Schwerpunkt und danach aber immer nur mal kurz angepiekt das Thema. Und dann wollen wir uns natürlich auch dem wunderbaren Gerstenmalz-Destillat widmen, was uns so viel Freude bereitet.
Oder auch ohne Malz.
Oder ohne Malz.
Würde ich jetzt sagen.
Ja, manchmal ist ja auch Hafer mit drin.
Ja, habe ich mal geil getrunken von Koval aus, was ist das, Chicago?
Mhm.
Chicago.
Chicago.
Koval, ich glaube, es sind Ösis, die da hingezogen sind, die haben das gemacht. Und das waren so die ersten, die so geil experimentelles Zeug gemacht haben.
Ja.
Und da habe ich mal einem Blind Tasting teilgenommen und war von, ich glaube, es war Hafer.
Hirse haben die auch und sowas.
Hirse, genau. Mhm. Buchweizen.
Ja, ganz viele verrückte Sachen.
Finde ich ein bisschen schlimm.
Buchweizen ist diese Edu-Whisky, ne?
Genau, da gruselig. Bin ich durch Edu geprägt.
Grauselig.
Fand ich grauselig.
Grauselig.
Ist das holländisch? Wenn ja, ist das wahrscheinlich wirklich ein gutes.
Keine Ahnung. Ich hab mir in Frankreich im Urlaub, habe ich mir so eine, es fällt mir der Name von der Distille nicht ein, aber da habe ich mir auf jeden Fall einen geilen Whisky gekauft.
Und, der Cornock?
Genau, Cornock, genau.
Und das ist aber nicht die Brennerei, ne?
Nee, die Brennerei hat irgendwie so einen ganz anderen Namen. Klingt wie eine englische oder eine schottische Brennerei. Mhm. Aber da gab es als Miniaturen Edu-Whiskys verschiedene und da habe ich mir halt ein, zwei Miniaturen mitgenommen und habe es dann bereut zu Hause.
Ja, war ein Fehler, auf jeden Fall.
Ja,
ja. Ja. Ich habe ja mal, wir haben ja doch mal die, den, wie hieß er? Waringham Distillery?
Waringham,
wie heißt aber der Whisky davon?
Amorik.
Amorik probiert, mhm. Und zu dem Amorik kam damals auch noch eine Flasche Edu. Und Edu ist wirklich tatsächlich.
Ja, das ist mieses Zeug. Geht gar nicht. Also zumindest dieser Edu Silver, den ich probiert habe.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber das war wirklich, da habe ich auch gedacht, oh, schade. Macht lieber was anderes. Wir da oben.
Okay, war das, ja. Ja, nee, also Urlaub ist immer ein gutes Thema für Spirituosen. So auch trug es sich diesen Urlaub, ich war zu.
In deinem, in meinem nicht.
In meinem, ich war ja
in Kroatien. So erzähle er.
So erzähle er. Er war in Kroatien zwei Wochen und hat da das Wetter genossen.
Ja.
Und ich habe viel gelesen. Und ich habe in einem Agavenbuch gelesen, wie sich das gehört. Und habe mich ein bisschen weitergebildet, was
weißt du, woran ich gerade denken muss? Markus Lanz, der sagt, dass die Deutschen zu Agaven Dicksafttrinkern gekommen sind.
Ja, so ist es wohl. Also ich bin zumindest, also der Zusammenhang ist ein bisschen anders. Ich bin dick und trinke Destillate aus Agaven.
Ja,
das meinte er
das
wahrscheinlich.
Das ist ungefähr genau das.
Die dicken Deutschen trinken gerne Agavendestillate. Nee, also ich habe da viel gelesen und mir ist beim Lesen hatte ich im Hinterkopf so Fragezeichen, weil ich so manche Dinge nicht so ganz verstanden habe, im Hinblick auf die Folge, die wir mit dem Benedikt von Spheric Spirits zu deren beiden Agavendestillaten, die rausgebracht haben, gemacht haben. Da ging es um den Reifegrad der Agave, wann die geerntet wird und so.
Da ging es darum, dass die irgendwann erst ernten, wenn dieser Stamm gewachsen genau. ist.
Der wenn die austreiben quasi.
Den Zucker in sich aufnimmt zum Wachsen und dadurch die Agave an sich nicht mehr so süß ist, aber mehr Aromastoffe hat. Das war das, was ich mir gemerkt habe.
Ja, das ist ungefähr richtig. Ja. Und in dem Buch war das so, also die Frage, der Benedikt sagt, wir haben bei den Obstbrennern gelernt,
ja.
dass der Zuckergehalt, wenn der sehr hoch ist, dass mhm. das nicht so gut für die Intensität und die Aromen des Destillats ist, sondern es ist eher, wenn der Zuckergehalt niedrig ist, dann wird der Geschmack intensiver vom Destillat. Das haben sie bei Obstbrennern gelernt und das haben sie quasi in diese Agavenwelt portiert, indem die ja. quasi die Agavenpflanze austreiben lassen ja. zur Fortpflanzung. Dieser Stamm, der aus der Agavenpinia, aus dem Herz wächst, der entzieht quasi sozusagen der Pflanze die Energie, den Zucker durch das Wachstum.
Genau.
Ja. Und dann wird sozusagen, und normalerweise macht man das vorher, weil man braucht natürlich möglichst viel Zucker, um möglichst viel, einen hohen Ertrag an Alkohol zu haben.
Ja.
Und die haben aber gesagt, nein, wir wollen, dass das, wir lassen es austreiben, auch aus ökologischen Gründen, weil ja diese kleinen Vögelchen, die Fledermäuse und so, die brauchen quasi sozusagen die Blüten, die aus dem Stamm kommen, um sich zu ernähren und sowas.
Kommt doch sonst quasi nie vor.
Gesamte Ökosystem ist da halt von betroffen, dass man zu früh erntet in Mexiko. Ne? Und deswegen ist es halt auch so eine Art ethnobiologischer Auftrag eigentlich, das auch mal austreiben zu lassen. Und gute Tequila- und Mezcal-Bauern lassen auch 5, 10, 15% ihrer Pflanzen auf den Feldern stehen und die austreiben, damit eben die Fauna auch, nee, die Flora, was ist denn nochmal die Tiere?
Die Tiere sind Fauna, Flora.
Damit die Fauna,
floral, sagt auch genau, das Blumige.
Okay, genau, damit die Fauna auch ein bisschen was davon hat. Ne? Und auf jeden Fall habe ich so dieses Buch gelesen, hatte so Fragen und habe dann ganz rotzfrech den Benedikt aus dem morgens beim Kaffee von meiner Liege von der Dachterrasse, habe ich dem ein paar Fragen per WhatsApp geschickt. Und das war dann so wahrscheinlich eine ausgedruckte halbe DIN A4 Seite, die ich dem rübergejagt habe. Und
da hat er sich gefreut, glaub mir.
Ja, er hat auf jeden Fall dann direkt, wollen wir nicht telefonieren, geschrieben, geantwortet.
Genau.
Und dann haben wir kurz danach telefoniert, haben eine Stunde gequatscht.
Ja.
Und neben ganz viel spannenden Dingen, die er mir erzählte, was er gerade so treibt, ist herausgekommen in dem Telefonat, dass Spheric Spirits aktuell als Großhändler für Agavendestillate unterwegs ist. Das heißt, die botteln nicht selber, sondern die verkaufen Destillate an Firmen, die das botteln wollen oder die es in irgendeiner Art und Weise an den Mann bringen wollen. Mhm. Und da habe ich dann gefragt, ja, was ist denn so die kleinste Menge, die so geht? Da meinte er so, ja, wir haben eine Bar in Amsterdam, haben wir 20 Liter verkauft in so einem Kanister. Und so 20, 25 Liter, das sind so die kleinsten Gebinde, die wir haben. Meistens ist es natürlich mehr, weil...
Machen wir jetzt eine Bar auf?
Da kann man ja gewerblich nicht so viel mitmachen mit 20 Litern. Und habe ich mir ein bisschen was von ihm über dieses Destillat erzählen lassen. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob wir nicht unsere, ich glaube hier im Podcast noch gar nicht so diskutiert, aber unter uns diskutierte Idee eines Anniversary Bottlings, wir werden im November 5 mit diesem Podcast, ob wir da nicht eine Flasche Mezcal rausbringen wollen, anhand der Möglichkeit beim Benedikt was zu kaufen.
Das ist so witzig, ich habe aufgehört bei 3 Jahren zu zählen und erzähle immer, wir machen das seit 3 Jahren. Wir werden 5?
Wir werden im November 5. Crazy, ne?
Also wir kommen nächstes Jahr in die Schule.
Ja, das ist schon nicht verkehrt. Und es ist dann so, dass ich den Benedikt natürlich ganz lieb gefragt habe, ob er das prinzipiell auch an uns verkaufen würde. Und er sagt, er glaubt, dass das natürlich bei uns in guten Händen wäre und unter Freunden und so weiter und so fort. Also habe ich mir von ihm ein Angebot schicken lassen und habe dann mit ihm, hat er mir direkt angeboten, ich schicke euch, ihr müsst natürlich nichts blind kaufen, das ist ja auch nicht die Philosophie von Spheric Spirits, sondern ich schicke euch Proben.
Ja.
Das habe ich, während ich in Kroatien war, eingestealt und die habe ich dann gestern, die wurden sogar noch direkt zugestellt, während ich noch im Urlaub war beim Nachbarn, und dann habe ich dann das Ganze brav gestern eingesammelt und habe quasi jetzt eine Probe von diesem, von dem Destillat, von einem der Destillate, die der Benedikt verkauft, habe ich dann halt jetzt da.
Verrückt.
Genau.
Ich bin ein bisschen platt.
Ja, ihr müsst wissen, ich habe den Tim so ein bisschen damit überfallen. Das hat so eine krasse Dynamik ergeben in diesem ein, zwei Tagen im Urlaub. Von ich lese ein Buch hin zu, ich habe eine Idee für ein Bottling, für ein Dramgood Bottling. Und natürlich musste auch der Tim sich gedanklich erstmal mit dem Thema Mezcal als Whisky-Podcast Anniversary Bottling anfreunden. Ich finde es eigentlich ganz charmant, weil den 85. Glenlossie mit Sherry Finish braucht eigentlich keiner.
Wenn wir ein Bottling gemacht hätten mit Whisky, dann sowieso nur Kleinleash, Mordlach oder allerhöchstens
Springbank. Ja, und das ist ja ein bisschen so, das ist die Schwierigkeit. Die richtig guten Sachen, die gibt es ja so gerade kaum. Und also auf die wir auch Bock hätten.
Aber dürfte man das eigentlich, könnten wir jetzt zum Beispiel einfach, keine Ahnung, es gibt ja von Mordlach der leckere 40%er, rauchig, very cloudy.
Mhm.
Relativ günstig, schmeckt geil, geiler Whisky. Und dann einfach auf die Rückseite unser Label kleben. Da verkaufen, sag mal einfach, rufen wir bei Kirsch an, sagen, ja, wir nehmen mal so, weiß ich nicht, 50 Flaschen, wird er ja wohl noch da haben.
Weiß ich nicht, aber wo ist der Sinn da drin? Das ist dann ja, dann kann sich ja jeder auch so, also das ist ja nichts Besonderes mehr.
Und wir verkaufen es dann für 10 Euro mehr, weil unser Aufkleber draufklebt. Und
wir das drei Batches.
Weil wir haben ja dann den, ach schon, wir haben dann
Triple Batched.
Und dann hat das richtig viele Etiketten.
Ja.
Das ist richtig viel wert.
Etiketten kosten Geld.
Ich wollte gerade sagen, sobald du drei Etiketten drauf hast, ja, dann ist es wirklich ein Qualitätsprodukt.
Genau.
Drei Etiketten. Muss mindestens. Laut Horst L.
Ja, Mr. L. hat da auf jeden Fall Ahnung und ich glaube, der hat den 90 Euro für den Tora Wake damit damals, für den ersten, der rausgekommen ist, damals gerechtfertigt mit den drei Etiketten.
Das war schon im ersten Video, da hat er auch schon drüber geredet, dass Lagavulin hier da oben, ne? Oh, vier Etiketten.
Das muss aber teuer sein. Ja, und damit das natürlich ein bisschen spannend wird mit der, also wir haben jetzt die Probe hier, wir wollen die heute hier verkosten, um sozusagen uns zu überlegen, ob das denn prinzipiell in Frage kommt. Meine Idee ist dann euch, liebe Zuhörer, transparent an diesem ganzen Prozess hin zur Flasche teilhaben zu lassen. Also das heißt, wir können dann später mal über sowas wie Flaschen reden, wir können erzählen, was zu den Etiketten, was auch immer, was da gerade so uns bewegt. Da habe ich gedacht, in den nächsten Wochen erzählen wir mal immer wieder ein, zwei Sätze dazu. Genau, Tim, gieß mal ruhig schon ein. Was wir aber uns noch überlegt haben, ist, dass wir nicht nur den Mezcal vom Benedikt uns ins Glas geben, sondern auch eine Vergleichsprobe. Und zwar habe ich versucht, einen sehr, sehr vergleichbaren Mezcal zu organisieren, was auch geklappt hat. Einfach nur mal, um die Qualität mal abzuprüfen, dass wir sozusagen nicht im luftleeren Raum probieren, sondern sagen, wir probieren den Mezcal und noch ein Vergleichsbottling auch eines qualitativen Anbieters. Ich sag mal erstmal, was wir vom Benedikt bekommen haben. Ja, Tim riecht schon und riecht das gut?
Es ist verrückt, aber irgendwie auch kurz verstörend, aber irgendwie auch geil.
Ja, riecht gut auf die erste Nase.
Ja.
Also ich erzähle mal ganz kurz, was wir haben. Wir haben ein Single Palenque Destilado de Agave. Single Palenque heißt, es ist von einer Farm. Ich hoffe, ich spreche Palenque richtig aus. Destilado de Agave, es ist kein Mezcal, weil damit es ein Mezcal ist, muss es in Mexiko gebottelt sein und auch in dem Bundesstaat, der dafür freigegeben ist, in dem Fall Oaxaca. Es ist halt, kommt im Kanister zu uns, die Probe ist nicht aus einer gebottelten Flasche, deswegen darf man es nicht Mezcal nennen, beziehungsweise kann man es sich auch nicht als Mezcal zertifizieren lassen. Destilado de Agave heißt einfach Agavendestillat, reicht uns aber. War bei den Spheric Spirits Bottlings im Übrigen genauso, weil die overproof waren, die waren über die 55%, die erlaubt sind.
Die waren da bei den 60ern oder so?
Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall drüber. Genau, und zwar heißt der Ort, in dem destilliert wurde, San Dionisio Ocotepec in, wie gesagt, Oaxaca. Und die Farm, wo das hergestellt wird, die Palenque, heißt Los Ocotales.
Palenque heißt Farm.
Palenque, genau. Okay. Und der Witz ist, diese Los Ocotales Farm und Mezcal-Brennerei, die arbeiten 6 Monate im Jahr ausschließlich für den Benedikt. Also der hat die quasi halbjährlich engagiert, wo die für den brennen.
Hä, wann hat er das denn gemacht?
Nur, ich habe keine Ahnung. Es ist auf, also es ist auf jeden Fall da einiges am Laufen. Wir haben ein Destillat von 2022. Also was letztes Jahr gebrannt wurde, in diesen 6 Monaten, die für ihn tätig sind. Und zwar, jetzt ist das vielleicht mal zu den Daten von der Agavendestillat. Und zwar ist es die Agavensorte Kavinsky, also die Agavenspezies Kavinsky, und die Sorte heißt Madre Quiche und mit dem Zusatz Silvestre, was heißt wild. Also und eine wildgewachsene Madre Quiche.
Dieses Quiche habe ich schon mehrfach gelesen. Ist das das Gleiche oder ist Madre Quiche quasi die Ursprungssorte? Und noch nein, mal
also Kavinsky ist die Agavenspezies, Agave Kavinsky, und von der gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es Barrill, da gibt es Quiche, da gibt es Madre Quiche. Und Madre steht halt für Ursprung, für Herkunft.
Ja.
Und aber ich habe keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich die allererste Kavinsky-Agave war oder so. Die Sorte heißt einfach Madre Quiche. Es ist ungereift, also Joven. hat 47,6 Volumenprozente und ist damit Still Strength, also ist so destilliert wie abgefüllt, ist nicht gefiltert.
Okay. Ist einfach destilliert?
Ist zweifach destilliert.
Okay, ach, schön.
Der Mescalero ist Samuel Santiago Mendez. Die Familie Mendez ist, das ist ein Familienbetrieb, diese Destillerie. Die Mutter, die ist da ganz aktiv, arbeitet ganz viel. Aber dieser Samuel ist der Einzige, der Englisch kann. Deswegen ist der quasi immer der Kontakt für alle und gilt als der Mescalero. In Wahrheit arbeitet die ganze Familie an dem Zeug.
Okay.
Ne? Er ist halt das Aushängeschild. Was kann man noch zu denen sagen, die...
Zack, nur weil du Englisch kannst, Leute, lernt in der Schule immer fleißig Englisch.
Genau,
fleißig. Wer weiß, wofür es mal gut sein
wird. Fleißig Englisch lernen, genau. Die sind relativ zukunftsorientiert, die betreiben so Gewächshäuser, wo die so kleine Sektsetzlinge ansetzen für Agaven und sowas, die pflanzen die dann aus. Die mieten sich außerhalb ihrer eigenen Farmflächen an, wo die so diese Agaven dann wild aussetzen quasi und solche Dinge. Also sind da sehr aktiv. Zum Prozess ist sehr, sehr klassisch. Für Mezcal im Earth Pit, also in so einer Erdgrube,
ja.
Muss man sich vorstellen, ein riesengroßes Loch, was an den Außenrändern mit so Zement oder Steinen gebaut ist, damit die Erde sozusagen nicht einstürzt. Da liegen Lavasteine drin und auf diesen wird dann Feuer gemacht, dass die Lavasteine sich dann aufheizen, dann schmeißt man die gehälfteten Agaven da drauf, deckt das Ganze zu und lässt das eine Woche lang backen. Ja, und durch diesen Backprozess brechen diese Fruktane, werden zu Fructose, brechen auf und können dann quasi fermentiert werden, weil die Agave roh nicht fermentiert werden kann. Ist bei Tequila das gleiche vom Prinzip, nur dass die halt eben normalerweise Öfen oder irgendwas haben und nicht diese Erdlöcher. Besonders ist, dass die sehr harzhaltiges Kiefernholz benutzen, um sozusagen diese Lavasteine aufzuhalten beim Verbrennen. Und deswegen hat der Rauch einen sehr eigenen Geschmack. Es ist nicht stark rauchig, aber hat halt so einen ganz eigenen Geschmack, sagt der Benedikt. Genau, es liegt eine Woche da drin, dann muss es ein, zwei Tage abkühlen, nachdem man es aufgemacht hat. Und dann wird ganz klassisch mit einer Tahona, das ist ein Stein, ein runder Mühlstein, der von einem Esel im Kreis gezogen wird, werden quasi diese Agaven dann gemahlen. Und dann wird quasi das in ein, diese zermahlenen Agaven werden dann komplett in ein Washback gepackt zur Fermentation. Wichtig, bei Tequila wird ja nur der Juice genommen. Da wird das so lange ausgepresst, bis man wirklich nur, also sozusagen, bis es ganz trocken gepresst ist und man nimmt nur den Juice. Bei Mezcal nimmt man diese komplette Pampe. Miel heißt das im Spanischen. Das
ist ja verrückt.
Und packt das da rein. Der Benedikt sagte, die haben ungefähr so 90% Pampe und 10% reinen Juice, ne, der da fermentiert wird. Und jetzt kommt wieder Benedikt natürlich zum Vorschein. Wenn es sehr heiß ist, wird eine Woche fermentiert. Wenn es nicht so heiß ist im Winter, im Herbst, also in den Zeiten, wo das nicht so drückend ist, das Wetter, mehrere Wochen. Natürliche Fermentation in offenen Washbacks, Holzwashbacks. Das habe ich nun wiederum gelesen bei diesen wilden Fermentationen bei Mezcal. Stellt man im Labor bis zu 30 verschiedene Hefen fest.
Okay, krass.
Ne? Also da geht richtig was ab.
Die dann natürlich alle irgendwie einen anderen Geschmack erzeugen.
Ne, das ist halt dadurch relativ komplex. Das Ganze wird dann eben, wie gesagt, nach mindestens einer Woche oder sonst mehreren Wochen wird es halt in einer Kupferbrennblase destilliert. Der Benedikt sagt, das muss man sich vorstellen, wie unten so ein großer Kochtopf, der so eingemauert ist, eingeziegelt ist und darauf ist so ein Kupferhelm, ganz klassisch, sieht ein bisschen aus wie so eine Obstlerbrennbrase quasi, Kühlung in Kupferspiralen, also relativ einfach gehaltener Destillationsvorgang. Und das Ganze zweimal und dann kommt das Zeug mit, was habe ich gesagt, 47,6 dann aus dem Hahn.
Krass.
Genau. Das ist das, was wir haben. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht probiert. Bin da genauso jungfräulich dran wie der Tim. Aber bin neugierig. So, das ist das, was wir haben können für unser Anniversary Bottling. Ich finde, es klingt alles mega. Man findet Los Ocotales auch im Netz. die sind mittlerweile, ich glaube auch durch den Cash, der ein bisschen auch von dem Benedikt mit reinkommt, haben die eine eigene Abfüllung oder eigene Abfüllung am Start. Die sind sehr aktiv, fokussieren sich auf dieses Thema. Der Benedikt hat gesagt, eigentlich lebt diese Region vom illegalen Grasanbau. Also gibt es viele Hanfplantagen. Und er sagt, es ist so ein bisschen Narcos-mäßig, ne? Also Leute mit viel Geld und schlechten Geschmack sieht man in dem Ort relativ viel. Also man hat auf der einen Seite die traditionellen Mexikaner und auf der anderen Seite so ein bisschen diejenigen, die mit dem Anbau von Gras reich geworden sind. Und das sieht man an den dicken Geländewagen und an den schrecklich modernisierten Häusern, die halt so amerikanisch aussehen mit großen blauen Pools vor der Tür.
Naja.
Und es muss eine ganz witzige Gegend sein auf jeden Fall. Er sagt es nicht, ist jetzt in dem Sinne kein malerischer Ort, aber durch diese Urtümlichkeit in den Prozessen hat das sehr viel Zauber und die kommen halt super mit den Leuten da zurecht von dieser Palenque Los Ocotales. Genau, das ist sozusagen das, worauf wir Zugriff hätten, 25 Liter, heißt 40 Flaschen 07 oder 50 Flaschen 05, muss man sich halt mal überlegen, was man macht. Da wir ja gesagt haben, wir wollen das auch vergleichen, habe ich, ohne Werbung zu machen, bei einem Online-Händler in Deutschland,
Tequila Konto.
Nein, bei Vic.
Okay.
Habe ich beim Arne, wie heißt der?
Wäsche.
Arne Wäsche?
Wäsche.
Arne Wäsche. Heißt der wirklich Arne Wäsche?
W-E-S-C-H-E.
Echt?
Wäsche.
Du willst mir doch nur Arne Wäsche.
Das wäre mit
Nee, okay. Also auf jeden Fall von Vic habe ich, ich habe gesucht natürlich nach was Vergleichbares und ich habe tatsächlich vom unabhängigen Abfüller Rey Campero habe ich auch einen 100% Madre Cuiche Mezcal gefunden, auch zweifach destilliert, auch auf Kupfer destilliert, abgefüllt mit, ich habe es vorhin gesehen, 48 irgendwas. Jetzt sehe ich es natürlich wieder nicht, wo ich es brauche. Von 2019, so lange steht so eine Flasche hier in Deutschland im Regal. 48,9, also 1,2 Prozentpunkte Unterschied. Aber ansonsten relativ vergleichbar. Gleiche Agavensorte, gleiche Destillation. Auch Tahona gemahlen, also auch mit einem Stein gemahlen. Auch Kupfer, doppelt destilliert. Von daher, glaube ich, ist das ganz gut. Und ich wollte halt einfach, dass wir sozusagen dann einen Vergleichsmaßstab haben, ne, dass wir irgendwie uns an etwas halten können.
Mir fällt jetzt schon beim Verriechen der beiden gleichzeitig was total Abgefahrenes auf, aber ich warte mal, bis du das vielleicht auch riechst. Und die sind schön, also deutliche Frucht kommt da raus, ne? Also ist wirklich verrückt. Sehr angenehm zu riechen in der Nase. Fast was Vanilliges irgendwie.
Bei welchem bist du jetzt?
Ich bin jetzt bei dem
Sample, unserem.
Bei diesem Sample, der potenziell
Ocotales
zu unserem werden könnte. Finde ich verrückt, weil riecht wie junger Whisky.
Mhm.
Also junger Inselwhisky, um genau zu sein. Geht in die Richtung.
Ja, er hat natürlich eine andere grüne Noten.
Ja.
Er hat so dieses kräutrig-herbale, das ist anders als bei Whisky, glaube ich.
Ich würde aber sagen, die Kopfnoten sind ähnlich wie bei Whisky und wenn man dann wirklich sich auch Zeit nimmt und das, was dann quasi das ganze Fundament bildet, das ist schon deutlich anders. Das muss man einfach sagen. Aber so auf dem ersten Sniff geht es schon fast in die Richtung. Auf der anderen Seite. Schöne Frucht.
Mhm. Ich überlege gerade, was das ist.
Etwas Teigiges vielleicht kommt da irgendwie mit rein. Das ist verrückt. Also hätte ich jetzt auch nicht erwartet, weil ich das immer eher so wirklich in Richtung so sehr fruchtig, frisches, auch in der Richtung, wie nennt man das, wenn etwas ätherisch?
Ja.
Ja, ich hätte jetzt das mehr ätherisch erwartet, das ist gar nicht ganz so. Aber irgendwie schon ein bisschen doch. Also mich überfordert das manchmal ein bisschen.
Ja, also es ist ein unheimlich dichtes Destillat, finde ich. Mhm. Du hast eine Rauchnote.
Genau.
Die aber schon eine Süße mitbringt irgendwie.
Also ganz zart.
In die,
das
ja.
ist wie ein, ich habe letztens einen Kalila 18 leer gemacht. Und es ist weniger als dieser gesetzte Rauch.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, es ist auf jeden Fall sehr verwoben da drin irgendwie. Ja. Und es ist mit der Frucht und mit der Kräutrigkeit und so, es ist alles sehr, sehr dicht beieinander gepackt. Ne? Ich finde, das ist nicht hier, hier ist Rauch, hier ist Frucht, hier ist das, sondern es ist sehr ineinander, ineinander gepackt.
Was?
Gekackt. Gepackt.
Ja. Wenn ich jetzt hingegen den anderen einfach zum Vergleichen nehme, der kommt ein bisschen, wie kann man das nennen?
Die Süße ist ein bisschen künstlicher, die Fruchtnote.
Ich würde jetzt künstlich sagen, ich hätte es artifiziell gesagt, also wie ein
Das ist so Orange gegen Capri-Sonne. Also du hast auf der einen Seite eine Orange und auf der anderen Seite hast du eine Capri-Sonne. So, also, weißt du?
Ja.
So, so also kommt einem vor wie
Ich hätte das Auto Duftbaum gesagt.
Künstlich, ja, ja, genau.
Daran habe ich jetzt gedacht, der Duftbaum aus dem Auto. Also was so krass ist, ne?
Also es riecht auch interessant, riecht nicht schlecht, ne?
Es riecht total gut.
Hat andere, hat ein bisschen mehr, finde ich, von der Frucht ist irgendwie zitroniger, ist irgendwie spritziger, würde ich sagen.
Ja. Ja, gleichzeitig aber auch ein bisschen intensiver.
Mhm.
Also da kommt eine stärkere Note einfach, ein stärkeres Aroma einfach aus dem Glas schon. Was aber nicht unbedingt gut ist, gerade. Weil jetzt im direkten Vergleich, ich glaube, wenn man den so hat und nichts anderes vorher, dann ist das anders, als wenn man jetzt den direkten Vergleich hat, weil der hier ist, kommt mir jetzt wirklich so ein bisschen künstlich vor.
Ja, 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 ich habe das auch das Gefühl. Der ist nicht, kommt da nicht ganz hinterher, ne?
Ein bisschen Verdünnung auch.
Und wenn du jetzt wieder den Ocotales riechst, dann kommt der sehr erdig, sehr kräutrig.
Ich musste gerade auch.
Also ich habe das Gefühl, ich rieche diesen Earthpad, ne? Diese Erdgrube, die riecht man auch irgendwie.
Hm.
Ja, und der hat aber auch was Grünes. Ja, lass uns mal probieren, zum Wohl.
Ja, merkt man wieder die Qualitätsgläser hier, ne? Schon wieder komplett unerwartet. Ich habe ein ganz anderes Mundgefühl erwartet. Ich habe den als dickflüssig erwartet und irgendwie zähflüssig vom Geruch her. Der ist total dünn. Aber das, also von der Viskosität dünn, aber enorm viel Geschmack.
Explodiert im Mund.
Übelst krass.
Explodiert im Mund, ja. Aber komplett.
Aber weißt du, was ich meine? Das ist wie überflüssig.
Also ich habe jetzt schon das Gefühl, wenn ich mir heute Nacht die Zähne putze, schmeckt, habe ich den morgen immer noch auf den Zähnen. Krass.
Das ist so wie, also ich finde gerade die Viskosität total interessant, weil es ist wie flüssiger oder wie ganz kaltes Wasser, so anders. Und hab den irgendwie dickflüssig erwartet. Und der bleibt ewig. Also das ist wie so, bam, hallo, hier bin ich.
Kribbelt wunderbar.
Brennt null.
Nee, brennt nicht, nee. Aber ist so ein bisschen kribbelig.
Und jetzt in der Nase nochmal fantastisch. Ja, könnte ich mich mit anfreunden. Jetzt
wird er auch fruchtig süß in der Nase. Jetzt kriegt er, der wird so rotfruchtig. Was ist das, Tim? Helf mir mal. Ist das Himbeere oder sowas?
Rotfruchtig, sagst du?
So eine spritzige rote Frucht. Nicht eine Kirsche oder so, sondern so wie eine Himbeere oder.
Eine unreife Pflaume.
Eine unreife Pflaume?
Weißt du, die ist so leicht säuerlich auch noch.
Ja, was Säuerliches hat er auch. So ein bisschen was Laktisches.
Ach, milchsauer vergoren?
Ein ganz bisschen jetzt. Nach dem Probieren. Vorher hatte ich das nicht. Also, ich glaube, der bietet auf jeden Fall eine ganz gute Journey an hier.
Ja, weil der in viele Richtungen geht. Was ich interessant finde, also der kann tatsächlich Whisky-Trinkern gefallen, als auch denjenigen, die vielleicht wirklich nur im Mezcal zu Hause sind oder ähnlich. Der geht in verschiedene Richtungen.
Und
ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich immer wieder, ich muss an irgendwas denken und ich komme noch nicht drauf, was es ist, was mich, also woran mich dieser Geruch erinnert. Einjähriger New Make? Ich weiß es nicht.
Es ist ja ein New Make, also es ist ja kein gereiftes Destillat, von daher wundert mich das nicht.
Ja, verstehe ich, aber Schön.
Also ich glaube, jemand, der rauchigen Whisky mag, das würde ich jetzt mal zur Bedingung schon setzen, der für den könnte das auch was sein.
Definitiv.
Komplexität ist auf jeden Fall krass.
Ja. Es ist halt tatsächlich auch durchaus dadurch, dass es wirklich komplex ist und so viel reinspielt, es bleibt so lange auf der Zunge auch und du schmeckst dann tatsächlich fast ein bisschen wie ein Cocktail, so ein bisschen, finde ich eher. Es ist nicht so stark wie irgendwie ein fast starker Whisky oder sowas.
Also diese 47,6, die sind super, ne?
Ja.
Also das ist, ich meine, das ist direkt, also das ist Still Strength, ne? Also das ist quasi Destillationsstärke.
Das ist ja auch abgefahren.
Ist nicht verdünnt.
Ja.
Ja, aber das hast du ja bei, hast du bei Tequila und Mezcal oft, dass die irgendwo so mit Mitte 40 bis 50 irgendwo aus den Brennblasen rauskommen. Dass die gar nicht so hoch destillieren. Und ich glaube, das ist natürlich dann auch eine Frage von Intensität, ne? Wenn du hoch destillierst, destillierst du quasi auch Geschmack raus und verdünnst dann wieder mit Wasser runter, ne? Was ja nochmal Geschmack nimmt. Und das ist halt hier quasi fast stark ohne Fass gesehen, für Whisky-Trinker zu erklären.
Ja, also was für mich interessant wäre auch, wenn wir das, also ich finde es fantastisch, ich freue mich gerade, was mich so ein bisschen gerade dann auch beschäftigt ist, ich überlege gerade, sondern ich finde für mich als Whisky-Trinker und auch als jemand, der sich für andere Spirituosen interessiert, 0,7 immer zu viel. Um da mal reinzuschnüffeln, um da mal zu probieren, um da mal einen Geschmack für zu bekommen, würde ich mich zum Beispiel ganz oft freuen, wenn es einfach 0,375er oder 0,5er Flaschen geben würde. Und also ich würde mich freuen, wenn wir das wirklich machen sollten. Ich wäre da tatsächlich für so 0,5er Flaschen. Erstens sehen die schick aus. Zweitens ist das nicht so viel. Drittens wird es günstiger. Viertens können wir mehr Flaschen anbieten für die Leute, die irgendwie Bock drauf haben.
Ja, du, ich bin da völlig entspannt. Lass uns da das überlegen, was Sinn macht. Viele Leute mögen ja 0,5 Flaschen nicht. Ich finde, da ist jetzt kein...
Warum denn?
Ja, weil viele sagen, das ist so teuer wie eine 0,7 Flasche, ist aber weniger drin. Was aber bei uns ja keine Rolle spielt, wir haben ja auch keinen Whisky. Es gibt keinen Vergleichsmaßstab dazu. Ne? Also, was mir wichtig ist, das ist ein Anniversary Bottling für unsere Leute, weil es unser Podcast ist, den wir damit 5 Jahre feiern. Und da geht es nicht darum, jetzt hier irgendwie Geld mit zu verdienen, sondern wir hauen das für einen super, super Preis raus, sage ich jetzt einfach mal so. Ne, ich möchte halt, dass das sozusagen, das wird nicht billig sein, weil das ist auch vom Ausgangsprodukt her nicht billig, aber es ist auch nicht so verrückt wie 100% Madre Cuiche angeboten wird im Markt.
Ne? Ja,
also wir werden das schon gut machen, wenn man dann einen halben Liter hat und so. Ich glaube, dann kriegt man schon was Gutes hin. Und vielleicht tatsächlich so eine 0,375 nochmal als Probierpulle für die Leute, die sich da nicht an so einen ganzen halben Liter rantrauen, auch eine coole Idee. Ne? Also kann man ja...
Wenn, dann würde ich... Also entweder 0,7 und 0,375, so wie es die Jungs von Zurich gemacht haben. Das finde ich irgendwie nice, dass du so entweder groß oder halb oder 0,05.
Ja, wie gesagt.
Aber das schauen wir uns dann an.
Lass uns das nochmal extra nochmal diskutieren. Okay. Ich würd den zweiten jetzt nochmal gern probieren.
Den habe ich gerade probiert. Der schiebt ganz schön.
Der schiebt?
Ja, der feuert ganz schön nach und ist nicht, also auf der Zunge passiert da nicht so viel wie gerade bei dem anderen.
Ich finde auch in der Nase passiert schon nicht so viel.
Doch, ne? Das ist so künstlich. Das ist so viel.
Ich meine, also die Nase ist weniger komplex. Ne? Man riecht halt, man hat eine sehr, sehr süße künstliche Note.
Die ist total prominent. Würde ich jetzt sagen, die sticht sehr hervor. Aber das war's dann. Ne, das ist wie ein 3-jähriger Karl Ila oder Buna Heavens Deutscher. Der kann Rauch, aber sonst. ASMR-Moment. der kann Rauch und dann ist er, dafür ist er auch geil. Und für den, das hier ist genau das gleiche hier. Der hat halt seinen Geschmack, trägt der komplett nach vorne, ballert halt los. Aber mehr ist er nicht, dann ist er weg. Und der ist auch nicht so lange auf der Zunge.
Der belegt nicht viel, der brennt aber dafür ein bisschen. Ne?
Ja, der brennt leicht auf der Zunge. Schon.
Hat also auf der Zunge aber, also diese Süße, die ja in der Nase sehr künstlich ist, finde ich, die wird ein bisschen fruchtiger. Aber er hat Süße und er hat Schärfe. Er bietet nicht so sehr viel an. Das stimmt schon.
Und was mich ein bisschen stört, ist seifig.
Findest du, dass er seifig ist?
Er ist leicht seifig. Liegt vielleicht daran, dass ich inzwischen Seifenexperte bin, aber
Tim, der Seifenexperte.
Ich verwende seit inzwischen 3 Jahren ausschließlich
Lafroig-Seife.
Nee, verschiedene feste Seifen.
Ich reibe mich nur mit Lafroig ein.
Ja, ich mache mit denen. Das ist ja das Witzige, das habt ihr da draußen gar nicht mitbekommen, ja? Vor 2 Jahren war ich in der lokalen Seifenmanufaktur bei mir ums Eck und habe mit den netten Ladies darüber diskutiert, ob man das tun könnte. Wir wollten einfach als kleines Gimmick, als nettes Weihnachtsgeschenk zur Verfügung stellen, Seife. Oh, das war aber jetzt schön, das klang gut.
Ich mache vielleicht nochmal Mezcal-Seife dazu.
Aber wenn wir das
aber machen, nicht mit dem Destillat.
Also wir können das tatsächlich dafür machen, die zwei Frauen, die sehr, sehr offen dem gegenüberstanden, meinten,
ja, kommt
vorbei, wir machen das. Es gäbe Seifen-Workshops, wir könnten dann quasi einen Workshop machen für Seife machen und könnten dann unsere eigene Whisky- bzw. Mezcal-Seife machen. Und solltet ihr in der Nähe von Leipzig wohnen und im Dezember noch nichts vorhaben,
dann lasst euch vom Tim einseifen.
Und dann laden wir euch ein zu einer Schaumparty. Nein, aber das wäre doch witzig. Das wäre doch mal witzig. So, alle laden immer einen Whisky-Brennereien ein und so. Und wir machen einfach mal Seife.
Wir machen sozusagen unser 5-jähriges Anniversary mit, wo wir die Flasche rausbringen im Seifengeschäft.
Ja, mit Seife und Mezcal. Das wird geil.
Sehr cool.
Nee, bin ich völlig schmerzfrei.
Klingt gut. Ja, seifig habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gehabt.
Hatte ich auf der Zunge.
Jetzt, wo du es gesagt hast, ja, wo du es jetzt so sagst, habe ich es auch ein bisschen, aber ich glaube, wir tun dem Rey Campero einen Tick Unrecht, weil er halt quasi jetzt im Vergleich ist und ich glaube, das ist einer, wenn man den so trinkt, ohne jetzt einen Vergleichsmaßstab zu haben, ist der schon ganz nett. Er hat halt jetzt quasi hier ein Schwergewicht vor der Nase und da kann er halt nicht gegen an, das muss man so sagen. Das ist eine Liga drunter.
Ja, jein. Für das, was er wie gesagt macht, ist total geil.
Ja, der das ist halt, nochmal, das ist gut.
Der ist halt da und steht im Raum. Also das eine, der Rey Campero. Mhm. Das ist halt so der typische Dude, der kommt auf eine Party, sagt so, bam, hier bin ich, moin, es geht. Ne? Und der andere ist halt so, der stellt sich hin, beobachtet erstmal und dann fängt er an, den ganzen Abend die Leute in seinen Bann zu ziehen. Das ist der Unterschied. Macht Spaß, beides.
Ja, aber der Bam-Typ, der hat halt auch nicht so viel hinten auf der Naht, ne?
Ist das immer ist so bei halt, Bam-Typen.
Das ist dann halt
dafür ist es
Staub ja ein Bam. Rumgeballert, Staub aufgewirbelt und weg.
Genau, dafür ist es ja ein Bam-Typ. Ne? Der sagt so, Bam, hier bin ich, moin, es geht. Und dann ja, kommt aber nicht viel. Und der andere, der guckt erstmal und schaut so, oh, was passt denn heute Abend? Ich hab viel zu erzählen.
Also Tim, was sagst du? Ist das Dram Good approved, das Destillat?
Wegen mir ja.
Vom Palenque Los Ocultales. Also okay, dann lass uns das jetzt auf jeden Fall hier festnageln. Wir machen das.
Ein Messer, wir machen da drauf hier
wir Blut. Wir unterschreiben das mit Blut hier auf dem Vertrag vom Benedikt und dann.
Der will ja mal gleich Blut sehen und alles.
Ich will
immer
ist Blut so brutal. Sehen. Ja. Ach ja, da wird mir ganz warm ums Herz. Da freue ich mich richtig. Das ist ein schönes Projekt fürs Jahresende jetzt.
Das ist geil. Das ist cool. Ja, aber ich darf mich ums Label kümmern.
Nee.
Warum nicht?
Weil ich da schon jemanden für habe. Also wir kümmern uns zusammen um das Label. Also ich möchte
einen riesengroßen Penis draufdrucken.
Ja, ich finde, du, ich habe nichts gegen, also es müsste eigentlich ein Skelettpimmel sein. Weil wir
wie sind, soll das gehen?
Ja, deswegen sage ich, es müsste eigentlich also sein.
Also Knochen.
Ja, wir sind ja hier in Mexiko, ne? Da müssen ja irgendwie Totenschädel und so ein Kram drauf. Nee, Spaß beiseite. Ich möchte auf jeden Fall, dass der Thomas Simon von der Druckerei Carpe Plumbum, auch vom Spinnereigelände in Leipzig, dass der uns die Etiketten druckt. Und aber die müssen wir mit ihm natürlich gestalten.
Nee, also ich wollte gerade sagen, also das Drucken, das kann, muss auf jeden Fall er machen. Und gestalten, wollte ich einfach nur sagen, wir müssen uns da jemanden Geilen suchen, der uns wirklich schöne Labels macht.
Ja, nochmal, also
das wäre mir wichtig.
Lass uns mal mit dem Thomas reden. Er ist ja auch mit einer Künstlerin verheiratet, der Julienne.
Ich hätte auch noch eine an der Hand. Auch in der Spinnerei.
Lass uns das erstmal bei denen, also die haben zum Beispiel, ja. Der Christoph Ruckherberle hat diese ganzen Lipschorlen zum Beispiel damit mit dem Thomas gemacht und so.
Die sind ne? natürlich schön,
also aber ich will nur wäre erklären,
nichts dafür.
Nein, ich will dir nur erklären, der hat ein gutes Verständnis, der druckt ja auch Bücher, das heißt, der hat mit Schriftarten und diesem ganzen, der hat tausende Schriftarten und alles. Pro. Hochdruck, also das ist wirklich, wir können da richtig coole Sachen machen. Deswegen würde ich sagen, setzen wir uns mal mit dem irgendwie zusammen und überlegen dann mal gemeinsam. Wir müssen uns ja auch um die Flaschenform Gedanken machen und solche Dinge. Davon hängt ja auch ein bisschen ab, was für ein Etikett drauf passt und so, ne? Aber ich würde auf jeden Fall, der Thomas ist übrigens noch mein Trauzeuge und bester Freund und so, von daher. Mich hat es schon ein bisschen geschmerzt, dass wir nicht bei unserem Aaron Destillat nicht den Thomas genommen haben für die Etiketten. Aber wie gesagt, den sollten wir da nehmen und dann kriegen wir auch was Geiles. Aber
Etiketten sind doch wunderschön.
Was sich auch geil anfühlt, weil es halt mit Echtfarbe gedruckt ist auf alten Druckmaschinen und so. Nicht irgendwie aus dem Drucker rausfallen lassen, sondern der hat halt Druckmaschinen, da ist die neueste 70 Jahre alt oder so. Ne? Und das ist halt, das sind also alte Geräte, wo man oben mit dem Eimer steht und die Farbe reinkippt und sowas. Ja, und so, wo du dann die Papiersorten aussuchen musst und so. Und dann, also wie gesagt, das ist richtig geil und der läuft im Blaumann mit Ölkanne durch die Gegend in seiner Werkstatt und so. Also es macht total Spaß.
Ist ein Handwerker.
Ist ein Handwerker, genau. Ist Drucker, ist aber auch Künstler, also entwirft auch Dinge. Seine Frau ist Künstlerin, die mittlerweile auch in dieser Druckerei mitarbeitet, um ihn da so ein bisschen zu unterstützen. Die Julienne und macht auch tolle Sachen. Also da wären wir in guten Händen. Deswegen würde ich das gut finden, wenn wir mit denen gemeinsam in unserem Label arbeiten.
Aber dir ist schon bewusst, wenn wir diese Tür einmal aufstoßen, geht sie nicht mehr zu.
Ja, so ist das mit Türen manchmal, ne? Ich habe ja mal, mir hat mal jemand so ein Namensbuch, also was Namen bedeuten, mal in die Hand gedrückt und da stand drin, dass Oliver der Maßvolle sein soll, wo ich dann gesagt habe, das Buch kannst du einfach mal verbrennen, das funktioniert ja hinten und vorne nicht.
Oliver heißt einfach nur Olivenbaumpflanzer.
Ja, Alter. Aber da stand sozusagen, da wurden
von dem
Namen Charaktereigenschaften abgeleitet und das war Oliver.
Der Maßvolle, also wenn eines, dann das nicht.
Das ist mein Maßhalten in allen Beziehungen ist für mich das. Für mich die größte Herausforderung im Leben. Alter,
Maß.
Deswegen, ich habe direkt gesagt, verbrenn das Müllding, das kann gar nichts. Ne, es versagt komplett.
Ja.
Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen, nein, ich verstehe das sehr gut, was du sagst. aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja das eine Ding dann erstmal auf die Kette bringen. Gut Ding will Weile haben, ich lasse mich jetzt auch nicht stressen. Aber da würde ich dem, ich habe dem Benedikt gesagt, ich gebe ihm morgen oder sowas mal ein kurzes Feedback und er will sich Sonntag die Folge anhören. Also an dieser Stelle mal ganz liebe Grüße an Claudio und Benedikt und für diese tolle Möglichkeit, da ein Bottling rauszubringen. Finde ich cool. Jetzt muss ich nochmal dran riechen hier.
Ich muss bei dem Namen Claudio immer an Walter Mörs denken, denn da gibt es einen korrupten Buchhändler, oder sowas, der heißt Claudio Hafenstock. Ich weiß nicht, warum ich das immer in Verbindung bringe, was natürlich überhaupt nicht miteinander zu tun hat.
Was ist denn ein korrupter Buchhändler?
Ja, ist egal. Claudio Hafenstock.
Okay, kenne ich nicht.
Total verrückt, ja. Ich habe irgendwie diesen komischen Namen von Walter Mörs im Kopf. Liegt vielleicht auch daran, ich lese gerade das aktuelle Buch von Walter Mörs, Die Insel der 1000 Leuchttürme.
Okay.
Dieses ganze Zamonien-Ding hat mich so irgendwann mal so eingefangen. Und es macht einfach Spaß, weil das so eine ganz eigene Welt ist, eine ganz eigene Sprache ist. Ganz, ganz, es ist ein bisschen kindisch, aber nicht kindlich. Also irgendwie ganz cool. Ja.
Nee, der Claudio und der Benedikt schmeißen ja Spheric Spirits zusammen. Und du hattest ja vorhin gesagt, wann haben die denn das gemacht mit dem Mezcal? Ne, Großhandel,
ja,
ne, und so weiter. Die drehen noch ein paar andere Räder, die ich jetzt hier nicht sagen möchte, sondern ich habe zum Benedikt gesagt, wir laden ihn dieses Jahr nochmal ein. Und dass er mal so ein Spheric Spirits Update uns gibt. Das wird auch für die Whisky-Community wieder ganz andere neue Themen geben. Also die machen gerade wieder verrückte Dinge. Und kann ich dir nachher mal erzählen. Das soll er aber selber erzählen. Also ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, das wäre blöd. Aber da geht einiges bei Spheric Spirits. Und die sind sehr, sehr umtriebig.
Ja, ist jedes Mal, wenn du mit dem irgendwie Kontakt hast, ist wieder irgendwas total Verrücktes Neues, wo ich mir so denke, so.
Ich kann dir was ganz anderes erzählen. Mitte letzte Woche habe ich das alles so klar gemacht. Und dann wollte ich mit ihm eigentlich am Wochenende nochmal kurz telefonieren. Dann hat er gesagt, da hat er keine Zeit, aber wir können Montag, Dienstag telefonieren. Am Wochenende ist er nämlich, er hat sich ein Stück Land gekauft, was er jetzt bewirtschaftet. Und da muss er übers Wochenende arbeiten und sich um sein Land kümmern.
Das weiß ich, weil er baut sich da auch selber aus Naturstein ein Haus und alles.
Ja, ich wollte, wie gesagt, mad shit, coole Sachen, sehr umtriebig. Finde ich auf jeden Fall alles sehr, sehr angenehm und ich habe so gedacht, jetzt hast du mit dem eine Stunde telefoniert, hättest eigentlich auch aufnehmen können, ganz entspannt, ne?
Auf jeden
Fall. Immer. Und kannst du einfach laufen
immer
lassen.
Immer. Das immer. Ja, ist wirklich so.
Ich meine, es war Ober-Nerdy-Talk, ne? Weil also,
ich erinnere mich, als ich mit Benedikt das erste Mal telefoniert habe, das war vor unserer ersten gemeinsamen Podcast-Folge. Ich musste auf Arbeit. Ich war zum Glück 2 Stunden zu früh da, weil ich wusste, komm ein bisschen früher und habe mich dann im Auto einfach, habe ich kurz mit Benedikt, kurz in Anführungszeichen, und wir haben 1,5 Stunden telefoniert. Wir haben einfach 1,5 Stunden miteinander und das eine kommt zum anderen, das ist so eine Person und das ist ja auch bei uns so. Dann kommst du vom 100. ins 1000. und dann fängst du an rumzunörden und dann stellst du Fragen und er kann natürlich viel erzählen und dann kann man aber auch selber irgendwie zu Sachen noch was beitragen. Also irgendwie, das Schöne ist ja, dass ich mir, wenn ich mit beiden auch irgendwie kommuniziere, nicht als nicht als unwissend vorkomme, sondern ich gebe was in einer anderen Richtung, so in Richtung Community vielleicht auch, wie das funktioniert, was da irgendwie los ist. Und er gibt was halt in Richtung von wie funktioniert die Herstellung und sowas. Und da trifft man sich dann irgendwo und dann fängt man irgendwie an, auch gemeinsame Ideen zu entwickeln, was irgendwie immer total viel Spaß macht.
Ja, total. Und wie gesagt, ich bin jetzt ja, beschäftige mich ja jetzt schon irgendwie seit ein paar Wochen ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema Mexiko und Agavendestillate. Und hängst du irgendwann an so einer Stelle fest, wo du so ein paar letzte Fragen eigentlich noch hast, ne? Und dann rufst du beim Benedikt an und danach ist die Welt wieder klarer. Ne? Das ist so. Also wie gesagt, ist cool, macht Spaß. Und der hat auch Spaß, mit uns zu quatschen, ne? Weil der auch weiß, wir interessieren uns da auch einfach für. Und sind da halt auch mit Freude dabei und so. Ne? Und das ist natürlich auch total wichtig.
Das ist mir aber letztens aufgefallen, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so, die halt irgendwie dann jemanden suchen oder sich freuen, wenn sie jemanden finden, mit denen sie über diese Sache, wo die Passion im Endeffekt da ist oder das Herz für schlägt, sprechen können. Als wir bei dem Tasting von Tür Whisky waren, gemeinsam, als die Jungs von Tür hier in Leipzig waren.
Ja.
Und da war der Christoph dabei.
Ja.
Und der Christoph ist eigentlich ein, ich glaube, der kommt irgendwie aus der IT auch oder Marketing, ich glaube, der IT oder sowas. Und der hat jetzt zum Beispiel einen Weinhandel aufgemacht. Juppe Wein heißt das Ding. Und ich habe mich kurz mit dem unterhalten, wie kommst du hier dahin, wie funktioniert das denn? Dann hat er kurz erzählt, dann sind wir sofort auf Wein gekommen und ich interessiere mich gerade selber irgendwie für Wein. Ich habe mich so gefreut, dass da einer sitzt, mit dem man einfach mal kurz auch über ein anderes Thema reden kann und auch über Wein und sich da irgendwie austauschen kann. Da haben wir gleich gemerkt, ich feiere gerade ein Weingut extrem, mit dem er kooperiert und zu tun hat und wo er gearbeitet hat und jetzt auch gerade bei der Weinernte geholfen hat. Also diese Verbindung, die man dann irgendwie mit jemandem, der eigentlich wild fremd ist, direkt hat und sich sofort richtig gut versteht, das macht es irgendwie einfach total aus. Macht total viel Spaß. Also man ist dann sofort Feuer und Flamme. Und ich weiß genau, wie du da saßt, als dir Benedikt dieses Ding angeboten hat. Und du saßt einfach nur da. Also würden...
Er hat mir es nicht, ich habe danach gefragt, er hat es mir so nicht angeboten.
Aber,
ne? Er hat das nur erzählt, wir sind Großhändler und ich sage so, was für Gebinde sind denn das, was ist denn das Kleinste, was geht? Und dann sagte der so 20 Liter und bei mir ging es sofort ans Rattern. Ne? 20 Liter, 40 Flaschen, 30 Flaschen, kriegt man an den Markt. Ne? Mhm. Und dann irgendwie bin ich dann eben auf dieses Thema Anniversary Bottling gekommen und so, ne? Und ob er denn uns verkauft und dann habe ich direkt sozusagen schon mal so Eckdaten bekommen. Ne? Und wie gesagt, und 3 Tage später hatte ich die Proben noch, jetzt war ich noch in Kroatien, da waren die schon beim Nachbarn im Postkasten. Ne? Ja. Also da ist er ja auch echt hinterher und kümmert sich und so, das ist echt super. Von daher, da ist man auch sozusagen,
Versand von Leipzig nach Leipzig ist jetzt nicht so schwierig.
Da sind wir auch in guten Händen. Ne? Da sind wir in guten Händen. Von daher finde ich das super, das macht echt Spaß. Und diese Verpflichtung für absolute Spitzenqualität, ne, die der Benedikt so in sich trägt, ne, die finde ich halt echt gut. Das macht Spaß.
Jetzt mal Schluss hier mit der Werbung, Alter.
Nee, du, ich muss das sagen. Ich bin ja hyped gerade, weißt du?
Ja, ich verstehe das auch. Das ist schlimm. Und auch wenn man es halt selber fühlt, ist dann krass, ne?
Ja.
Aber wir sind ja nicht umsonst Dram Good, der Whisky-Podcast.
Der Whisky-Podcast steckt jetzt mal wieder zu. Wir machen jetzt mal einen Haken an das Thema. Wir werden euch in den nächsten Wochen immer mal wieder, wenn es neue Sachen gibt, auf dem Laufenden halten. Entscheidungen, die wir getroffen haben, Diskussionsstände, wie wir was machen. Auf dem Weg zum Anniversary Bottling, 5 Jahre Dram Good Whisky Podcast.
Aber jetzt zurück zum Whisky. Mich interessiert gerade Whisky extrem. Und zwar
Whisky extrem.
Whisky extrem. Nee, es gibt so ein paar Sachen, die gerade aufploppen, wo ich mir denke, oh ja, Arschlöcher, Alter, warum macht ihr das? Was soll das? Ich will das nicht, aber ihr macht das einfach.
Du meinst zum Beispiel Lagavulin im Tequila-Cask?
Nee, das interessiert mich gar nicht.
Das sag ich doch gerade.
Aber sowas wie Artback,
so, im
Koti-Roti-Cask.
Sorry, jetzt habe ich es falsch verstanden. Also das war jetzt sozusagen ironisch gemeint, genau. Warum macht ihr das? Sondern du interessierst dich dann doch dafür.
Genau.
Ah, okay, sorry,
das war ich falsch verstanden. Okay. Richtig ärgerlich. Ich habe immer gesagt, jetzt irgendwann ist doch mal gut mit Artback und dittete. Und jetzt bringen die, also ich war ja schon total hoch erfreut, als diese letzte, wie heißt denn diese Serie, diese Travel-Retailer-Serie, wo im Endeffekt jetzt auch dieser letzte Smoke Trails,
genau.
Liter Manzanilla. 1 Liter Manzanilla. Dachte ich mir so, Manzanilla, geil, 1 Liter, geil, hab den probiert. War geil, hat mir gefallen einfach, weil der super süffig war.
Spalterflasche aber. Viele haben gesagt lahm und viele haben gesagt geil. Also es gab so 50-50.
Und, ne? Und also eines, was ich nicht nachvollziehen kann, ich habe einen YouTube-Kanal geguckt von einem bekannten YouTuber, der gesagt hat, boah, die Flasche ist super rauchig, super rough. Wo ich mir so dachte, nee, ist sie eben gerade nicht. Das ist halt ein Artback, der einfach so super süffig, super schnell weggeht, aber trotzdem einfach mal unfassbar lecker ist. Das war mein Problem an der Flasche irgendwie.
Vielleicht hat der junge Mann noch keinen Ugadal getrunken oder keinen Corey Reckon.
Weiß ich nicht. Und ich bin einfach so ein Sucker für Artback so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum.
Ich mag Artback auch.
Schmeckt mir einfach gut.
Ist einfach so, ja.
Ist einfach so. Und jetzt haben die einfach die nächste Flasche angekündigt und das ist halt Smoke Trails aus dem Coty Roti Fass. Also ist französischer Rotwein und aus einer Region im Endeffekt, die, ja, wenn die Flaschen halt irgendwie rauskommen, sehr, sehr, kostengünstig sind. Oder eben nicht. Und Coty Roti erinnert mich halt schon wieder an diese ganzen Private Collection von Gordon MacPhail. Und da gab es unfassbar geile Sachen. Mhm. Linkwood zum Beispiel.
Colila.
Unabhängig davon gab es da noch viele verschiedene andere Abfüllungen, aber das war so das, an was ich dann denken musste und dachte mir so, ach scheiße, das musst du schon wieder eine Flasche kaufen. Ich freue mich drauf. Für die Leute da draußen, die irgendwie panisch sind, macht euch gar keinen Stress. Die Flaschen kommen nach Deutschland. Die Flaschen gibt es in Travel Retail. Die Flaschen gibt es erstmal nur in UK. Dann kommen sie nach Deutschland und Ende beziehungsweise so Mitte bis Ende 24 kommen sie dann weltweit raus. Das heißt, wir haben ewig lange Zeit, uns die Flaschen zu kaufen. Wir
müssten jetzt nicht für 300 Euro
kauft irgendwo bei eBay kaufen. Kauft sie nicht für 150 Euro. Ja. Die wird wieder bei 90 Euro ungefähr landen, maximal 100. Ganz, ganz easy cheesy. Ich kaufe mir auch eine. Ich freue mich total drauf.
Easy schmiesy.
Und auf der anderen Seite, ich bin gerade so ein bisschen ja wieder in diesen Hype-Modus verfallen. Ich habe mir nämlich wirklich? Ja, ich habe mir zwei Halbflaschen gekauft.
Nicht Halbflaschen, sondern Halbflaschen.
Nee, zwei Halbflaschen habe ich mir gekauft. Und zwar,
Halber. Ich muss ganz kurz, bevor du das sagst, muss ich eine Sache noch reinwerfen. Es gibt ja manchmal so diese Frage A oder B, ne? Also
immer B, weil besser.
Tupac oder Biggie, bin ich auch für Biggie. Laphroaig oder Artback, bin ich eindeutig Artback. Das ist so, also es gibt manchmal immer so. Immer B. Ne? Also von daher kann ich das schon nachvollziehen.
Wodka oder Whisky? Natürlich Whisky.
Natürlich Whisky. Nee, sehr gut. So, jetzt kannst du mit deinen beiden Halbflaschen hier mal rauslassen. Was hast du denn da Schönes gemacht?
Halbflasche Nummer 1 war ganz einfach, weil ich das Ganze schon extrem lange verfolge. Plus ein Leipziger bzw. Hallenser-Kollege bei uns im Stammi, dort selber Markenbotschafter war. Isle of Harry, Harris. Harry. Isle of Harris Distillers. Isle of Harris Distillers. Harry, ne? Haben ihren ersten
Whisky rausgebracht. Ich habe wieder zu viel Clint Eastwood gestern Nacht noch geguckt.
Isle of Harry. Isle of Harris Distillers haben ihren ersten Whisky rausgebracht, The Herrick. Und das war irgendwie so, hat mir nicht wehgetan, habe ich mich gefreut, wollte ich haben. Da hat alles mit reingespielt, sah schön aus. Ich habe damals den Gin probiert, habe mehrere Flaschen Harris Gin durchgebracht und bringe den immer noch durch, weil der einfach extrem lecker ist. Und ich hatte manchmal Angst, dass dieses Projekt Whisky-Brennerei einfach da endet und die sagen, ey, unser Gin läuft so gut, wir machen nur noch
den. Hast du dich mit der Flasche ein bisschen beschäftigt? Weißt du noch ein bisschen was zu? Ich habe nämlich eine konkrete Frage.
Zur Isle of Harris Inaugural Release Abfüllung, die in mehreren Batches rauskam, was erstmal ein bisschen suspicious ist. Oder wie meine Schüler sagen würden, sass. Habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Okay, habe ich bestellt, habe ich in den Schrank gestellt und ist weg.
Es steht wohl drauf, dass die so einen besonderen Wert auf das Wasser legen, was irgendwie von dieser
Isle. Scheiß doch aufs Wasser, interessiert kein Mensch.
Es ist ja verdünnt. Und deswegen war nur meine Frage, weil wir hatten das Thema schon mal, du erinnerst dich, ob die quasi ihr eigenes Wasser, mit dem sie Werbung machen, zum Verdünnen nehmen oder ob die dann irgendwo.
Ah, die botteln selber, glaube ich, ja.
Am Arsch der Heide irgendwo Edinburgh oder Glasgow abfüllen lassen und dann da das Leitungswasser von dort haben. Würde mich einfach mal interessieren, weil die halt explizit auf ihr Wasser verweisen.
Ja.
In der Werbung für die Flasche.
Ja.
Hätte mich das interessiert, ob die das sozusagen dann auch, weil das wäre ja schon wichtig, ne, wenn man dann nachher 15% Wasser reinkippt, dass das dann auch das ist, welches man auch bei der Fermentation zugibt oder so.
Ich meine, also es gibt eine ganz, ganz tolle, ich weiß nicht, ob es Arte oder ARD ist, Doku über die Brennerei. Also das geht eigentlich eher um Schottland, aber die machen halt in der Brennerei. Und ich meine, in dieser Doku gesehen zu haben, dass die auch selber abfüllen. Gehe ich stark davon aus, weil die auch dieses Gin-Ding haben und dadurch diese ganzen Arbeitsplätze auf der Insel geschaffen haben. Also im Endeffekt war es ja wirklich so, die nennen sich auch The Social Distillery, Isle of Harris, haben die Brennerei gegründet. Erstens natürlich, um Whisky herzustellen, aber zweitens auch um diese Insel der Isle of Harris. Lewis und Harris sind zwei Schwesterinseln im Westen von Schottland, wieder zu beleben, weil es gab keine Läden, die Schulen mussten zumachen, weil zu wenig Schüler da waren, etc. pp. Das heißt, es waren viel zu wenig Menschen auf den Inseln, damit sich diese Läden, Schulen etc. gelohnt hätten. Und allein durch die Eröffnung dieser Brennerei und die damit geschaffenen Arbeitsplätze wurde es möglich, die Schule weiter zu betreiben. Dann hat das Einkommen der Personen, die in der Brennerei gearbeitet haben, unter anderem dafür gesorgt, dass eben die Läden auch off sein konnten und so weiter und so fort. Also ganz fantastisch, was im Endeffekt dieser Schritt der Eröffnung der Brennerei mit sich gebracht hat.
40 bis 50 Leute arbeiten, da habe ich irgendwie gelesen.
Total verrückt.
Ja.
Und es wird auch ganz viel. Großer Arbeitgeber. Und die machen auch so Sachen wie Sondereditionen in Flaschen, die im Endeffekt von einem lokalen Künstler designt und getöpfert worden irgendwie oder beziehungsweise hergestellt worden, ja, gibt es halt diese Gin-Flasche, das ist so eine blaue Tonflasche im Endeffekt, die halt von einem lokalen Künstler irgendwie hergestellt wurde, etc. Und das Konzept dahinter ist fantastisch, wahnsinnig gut, sehr, sehr sympathisch, macht einfach Spaß, da einfach irgendwie Teil von zu sein. Der Marco, der bei uns im Stammtisch mit dabei ist, war deutscher Markenbotschafter, hat das Ganze hier in Deutschland extrem bekannt gemacht, bis es dann natürlich auch ein bisschen zu groß wurde, würde ich jetzt fast sagen.
Du, man muss, der Marco hat das ja als Hobby nebenbei gemacht, der hat ja einen richtigen Beruf. Also ich meine nicht einen richtigen Beruf, Markenbotschafter haben auch einen richtigen Beruf, aber der hat einen Primärberuf, von dem er lebt.
Es wurde dann zu groß für das
im Für ein Hobby wurde es zu viel und da muss man natürlich auch, ich sage immer, happy wife, happy life. Man kann sich auch nicht jedes Wochenende um sein zweites Hobby kümmern, neben Familie. Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass er da zurückgetreten ist, weil er gesagt hat, hey, für die erste Zeit war es okay, jetzt wächst das mir aber über den Kopf, ihr müsst euch jemand anderen suchen. Finde ich auch okay.
Genau. Und war mir einfach persönlich einfach super sympathisch, deswegen habe ich die Flasche gekauft. So steht jetzt hier, mal gucken, ob ich probiere, weil auf der anderen Seite, ich weiß, wie das schmeckt, weil der Marco, guter Freund, kam irgendwann, jetzt glaube ich, es war April, Mai.
Das hattest du erzählt, dass der hier war, ne?
Saßen wir hier bei mir, genau an dem Tisch, an dem wir jetzt gerade hier sitzen.
An diesem Tisch.
Und haben sein Fass probiert. Es wurde eine,
ich glaube, also
eine dreieinhalbjährige Fassprobe geschickt.
Ihr habt den Inhalt von seinem Fass probiert und nicht an dem Holz genagt, nehme ich an.
Herr Kapellmeister, ein Ausmarsch bitte, da ist die Tür. So, ich mute dich jetzt mal. Nee, genau, wir haben es einfach probiert und haben einfach mal geschaut, wie ist das. Ich muss ehrlicherweise sagen, es war okay. Da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben, aber man merkt auf jeden Fall, dass da sehr viel Potenzial ist. Also von daher freue ich mich einfach. Das war so, ich glaube, der Kauf war eher nicht sentimental, aber ich habe mich da ein bisschen mit identifiziert und habe mich da gefreut und wollte einfach die Flasche haben.
Ja, ist doch cool, ist doch super.
Zweite also, Flasche.
Mein Gott, was haben wir schon für Quatschpullen gekauft? Das ist doch sowas auch mal was Gutes.
Zweite Flasche, die ich gekauft
habe. Über die zweite Flasche freue ich mich jetzt sehr. Das weiß der Tim, dass ich mich da sehr freue.
Das weiß ich nicht, ob du dich darüber freust, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Und zwar habe ich mitbekommen, dass Redbreast schon im letzten Jahr gab es da eine PX-Edition. Und zwar ist das es gibt so eine Apfelserie, die sich quasi auf die iberischen Halbinseln fixiert. Iberic oder so heißt diese Serie. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt steht hier Iberian Series heißt das Ganze. Und ich habe hier noch, danke.
Und zum Glas ausspülen?
Ist beides noch voll gleich.
Ach so.
Und in diesem Jahr war es im Endeffekt so, dass Redbreast entschieden hat. Es gibt ja, also ich ziehe es mal vorne auf. Redbreast hat schon lange und schon immer in dieser Iberian Series den Lustau Edition gehabt.
Genau.
Den gab es schon immer, beziehungsweise gibt es den schon seit Jahren. Den kennt jeder.
Genau, Nas Whisky, 46% mit Cherry von der Lustau Bodega. Mhm. Ne? Ist eine der großen, vorsichtig, über dem unserem Aufnahme. Es tropft schon auf Aufnahmegerät hier.
Nee, ist daneben.
Junge!
Hier ist es, guck mal da.
Glück gehabt. Genau, und den gibt es schon sehr lange. Der ist auch, ich habe den mal gegen den 15er verkostet in Hamburg im Reichshof. Das war sehr geil.
Reichshof.
Stand beide im Regal und habe ich gesagt, mach mal nochmal von dem und nochmal jeweils zwei CL und verkostet die mal gegeneinander.
Den Jan folge ich immer, wie er in der aktuellen Bar quasi.
In der Puzzlebar.
In der Puzzlesbar.
Ja. Da müsste ich auch mal hin.
Fantastisch.
Auf jeden Fall ist es so, dass ich die da gegeneinander verkostet habe. Und ich fand, der Lustau, der konnte fast mit dem 15er mithalten. Ne?
Ja.
Das ist schon richtig guter Stoff.
Ja.
Und habe ich natürlich auch zu Hause. Wie auch den 15er. Mag ich sehr. Und ich wusste gar nicht, dass der Tony schon da ist. Ich habe es nur tatsächlich nur irgendwie gelesen, dass der kommt. Und dann komme ich hier rein, setze mich an den Tisch und der Tim zieht hier die Tawnyport Cask Edition hier aus.
Genau, im letzten Jahr war es
die
PX Cask Edition, die da rauskam. Und dieses Jahr ist die Tawnyport Edition, die jetzt rauskam. Und ich war sehr, sehr ungeduldig und habe mir die Flasche bestellt, Leider ein bisschen zu teuer. Ich glaube, ich habe 84,44 Euro oder sowas bezahlt dafür. Was auch noch in Ordnung ist, bei mir so obere Schmerzgrenze. Na, ist ja Nas-Whisky, aber irisch. Und naja, muss man abwägen. Es gibt die inzwischen, also es gab sie wohl für 55 oder 59 Euro irgendwo zu kaufen. Das schon lange nicht mehr. Aber der mittlere Preis ist so um die 70 Euro aktuell für diese Tawny Port Edition des Redbreast. Also macht natürlich einmal so das Ganze interessant aufgrund dessen, dass Tawny Port nicht so häufig ist bei Redbreast. Es gab zuletzt auch die Dreamcast aus dem Port. Oh, Olli macht Musik. Oh, besser geht es nicht.
Geil.
Also die Iren wissen, wie man es macht.
Boah, Alter. Genau.
Es gab zuletzt die.
Ich glaube, der ist 85 Euro auf jeden Fall wert. Einfach nur, riech an der Flasche. Riech an der Flasche.
Ah, leck mich fett. Was ist denn geil. Das? Das gibt's. Was ist. Warte mal kurz. Ich gehe gleich mal kurz um die Ecke. Ich habe gerade noch einen 20-jährigen Taylor's Port offen. Oder ist es Taylor's? Nee, Graham's Port habe ich noch offen. Graham's 20. Ist ja ähnlich.
Also diese Potstill.
Würze.
Whisky-Würze mit diesem Port.
Das ist pervers.
Ey, also ich bin ja hier. War da Wasser drin?
Da war Wasser drin.
Okay, gut.
Das Wasser ist jetzt raus.
Also wir haben jetzt quasi hier. Ach, guck mal, in der, wie so ein Roséwein läuft der hier aus dem.
Leckt mich fett.
Aus der Flasche.
Oh, der riecht einfach auch gut. Lassen einfach hier. Genau. Schön. Hat mich einfach gecatcht, war ich total.
Jetzt habe ich das dein Rücketikett hier eingesudelt.
Das macht nichts. Der wird ja getrunken.
Ja.
War ich total ein bisschen hyped und dachte, ich bestelle nicht schnell.
Wie gesagt. Boah, ja, geile Nase. Alter. Ich glaube, den, so wenn der normal zu haben ist, und das wird er ja irgendwann sein, muss ich den auch haben.
Ja.
Gibt es kein Sprechen.
Ja, also wie gesagt, den gibt es gerade für 69 Euro. Kann ich ja sagen.
Ja, ja, okay. Ich
sag nur nicht wo.
Ich habe sie alle im Schrank.
Ne? Ich habe also dummerweise halt 84 bezahlt, weil ich wahrscheinlich zu zeitig gekauft habe. Und es gibt einen Shop oder zwei Shops, die den sehr günstig anbieten. Von daher greift dazu. Es ist unfassbar gut.
Er sieht richtig aus wie Rosé, ne?
Ike Thormann freut sich darüber.
Ike Thormann. Grüße gehen raus,
sagt er sagen, immer. Grüße gehen raus an Ike. Das ist unfassbar gut. Und das Problem
also als,
ist aber.
Als Brand Ambassador von Redbreast kann man mal ganz entspannt mit der Pulle.
Nee, du hast mit so einer Pulle hast du, also, und das habe ich tatsächlich von zum Beispiel Thomas Plaue und Andrea Kamenici gelernt. Mit so einer Pulle hast du nur Hustle als Brand Ambassador. Weißt du warum? Die wollen alle.
Ist doch aber gut.
Nee, weil du selber als der Brand Ambassador halt einen totalen Hassel hast.
Achso, jeder geht dir auf die Ketten.
Genau, wegen, jeder kommt, okay. Oh, hast du den dabei? Nee, ist schon lange aus. Hast du den dabei? Nee, hab ich auch. Ist leider schon seit 2 Wochen komplett ausverkauft, weil nämlich Deutschland kriegt jetzt von dieser Flasche irgendwie, weiß ich nicht,
20.000.
1.000 Stück. 1.000, 2.000 ja. Stück. So. Nee, sagen wir mal 1.000 Stück. So viele gab es davon nicht. Und die 1.000 Stück gehen halt an die Händler raus.
Dann hören wir auf, den hier so gut zu reden, ne?
Und ja, Redbreast ist halt Schrott. Ne? Redbreast kannst du insgesamt nicht trinken. Der 21er ist Schrott.
Konnte ich noch nie leiden.
Cask Strength ist Schrott.
Habe ich noch nie gemocht.
Der 15er ist Schrott. Und die Dream Cask sind erst recht Schrott. Und richtig schlecht ist auf jeden Fall Tawny Port.
Fasse ich mir eher in den Kopf.
Ja, verstehe ich gar nicht, wie man sowas überhaupt abfüllen kann. Also es ist eine Frechheit, wirklich Pernod Ricard gegenüber.
Setzen 6, echt. Ja. Pernod Ricard. Ja. Verpisst euch, echt.
Die sollten die Brennerei verkaufen an uns und wir würden die dann...
wir reißen alles ab und bauen neu auf.
Wir würden, also was heißt, die Brennerei ist ja eine Marke, es wird ja bei Middleton destilliert. Wir würden tatsächlich...
Ach, stimmt, wir müssen ja ganz Middleton dann übernehmen.
wir würden Redbreast übernehmen und das Rezept aber neu schreiben. Also wir würden den Mashbill einfach neu machen und sagen, was Redbreast bis dahin gemacht hat, das ist einfach eine Frechheit Schmerz. Ins Gesicht des Whisky-Liebhabers.
Habe ich noch nie gemocht.
Ja. Fantastisch. Das ist wirklich so schön.
Oh, ich mag gar nicht, ich mag gar, also vor allen Dingen so frisch aufgemacht und der liefert gleich ab, ne? Das ist ja auch geil eigentlich.
Und auf der Zunge.
Ach. Der Tim wollte gerade so eine Luftgitarre spielen, glaube ich hier. Irgendwie war gerade so eine komische Bewegung.
Und es war Freude. Ja, was willst du machen, ne?
Aber ist doch schön, wenn uns Whisky nochmal begeistern kann hier. Weißt du, so viel Enttäuschung im Leben gehabt.
Und dann ist es ein Nas-Whisky. So eine Scheiße, kann man nicht mehr über Nas meckern.
Und dann noch ein Ire und Nas. Und
ein Ire und Nas und 46 Volumenprozent, das ist so eine Scheiße. Also, das kannst du, wie gesagt.
Gefärbt. Nee, der ist nicht gefärbt.
Was der Farbe hat. Redbreast kann eigentlich dicht machen. Die brauchen nicht nochmal irgendwie was rausbringen, weil besser wird's nicht. Schmackofatz, oder?
Also sehr nah an der Nase, super lecker. Hat noch ein bisschen Jugend, aber ich finde sowieso, dass die Potzl-Whiskys immer noch so eine leichte würzlige Pritzigkeit haben, was ich aber total mag. Also gefällt mir sehr gut. Geil. Diese Pfirsichnote in der Mundhöhle. Bisschen Eistee.
Eistee? Finde ich nicht.
Er hat was Kühlendes. Ich finde, der hat was leicht Bitteres, aber auch was Süßes und der hat so diese Pfirsichnote. Ich finde, der hat so ein bisschen.
Weißt du, wo ich mich wiederfinde? Barbecue-Soße.
Ohne Rauch. Das hatte ich ganz, also direkt nach dem Runterschlucken hatte ich
Barbecue-Soße. Ja, so am Anfang, das war so total so, ach krass, das ist wie so eine, da ist Umami, da ist irgendwas Vegetales, aber Süße, Würze, Barbecue-Soße. Das habe ich so gerade am Anfang irgendwie verbunden gehabt. Aber insgesamt muss ich sagen, das ist krass, wie der Port durchkommt, ne? Das ist schon verrückt. Also dafür, dass es ein Finish ist und die haben gesagt, dass das Finish gar nicht so lange war, also naja, doch schon, zwischen 1 und 2 Jahren. Ne, so.
Das ist für ein Finish, aber ist
das, beziehungsweise ist das zwischen, gut? Ich glaube, das war irgendwie angegeben zwischen 6 und 20 Monaten, irgend sowas. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war es so ungefähr, so knapp 2 Jahre Finish, bis ein bisschen drunter. Da haben sie schon Fässer genommen, die einen ordentlichen Spalt abbekommen haben.
Ich meine, du hast es ja bei unserem Port fast gesehen, ne? Da kommt halt, Port ist auch dankbar für Finishes, ne? Also da geht.
Aber das hier ist viel intensiver als unser, also wenn ich unser Destillat aus dieser Insel, von dieser Insel, die nicht benannt werden darf, mit dem Port, das ist eine, nee, das sind ganz andere Welten. Also dagegen, also unser Destillat mit dem verglichen, da hier, das, was wir jetzt im Glas haben, ist eine Coca-Cola. Das, was wir mit unserem Destillat im Glas haben, wäre zum Beispiel eine, Coca-Cola ist schlecht, aber also unser ist schon besser, weil es filigraner ist und viel, viel länger gereift ist.
Ja, du, das kann man jetzt so nicht vergleichen.
Auf der anderen Seite ist das hier das einfach ist, nur ein Spaßbringer.
Es ist ja auch ein Potzl-Whisky und so. Das kann man alles schwer vergleichen.
Ja.
Aber ich finde es eine coole Abfüllung. Die ist ein bisschen jung, die ist leicht, die ist süffig, die ist lecker, die holt mich voll ab.
Ja.
Das ist kein 21er Redbreast, das ist auch kein 15er Null. Redbreast. Null. Ne?
Also von die daher, Fruchtigkeit ist da, der Port ist da. Aber
der ist super, der ist toll.
Die Würze ist da. Man kann hier nichts Überkomplexes.
Nö.
Aber die 46 passen genau, die sind super. Über dem 40.
Ich freue mich darüber auch, 46 finde ich gut. Also den 12er, den normalen mit 40%, ich glaube, wenn sie dem 3 Punkte mehr geben würden, ne, dann wäre das echt ein absolutes Go-To-Teil. Also so finde ich, mit den 40% ist er ein Tick zu leicht, ne. Aber sonst mag ich den 12er eigentlich auch, den ganz normalen. Also geschmacklich finde ich auch den gut. Ich mag die ganze Redbreast Range. Ich finde, davon kann man jeden Whisky einfach kaufen, fertig.
Ja,
kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Ja, das stimmt. Und das ist eine Flasche, die lässt man offen auf dem Tisch stehen.
Weil wir vorhin übrigens mal einen Trauzeugen hatten, Thomas Simon. Ja. Der hat von mir und seine Frau haben von mir zur Hochzeit unter anderem die Redbreast Flasche in diesem Kupfer-Vogelfutter-Ding da bekommen.
Die 12er. Habe ich doch hier stehen.
Genau, in dieser Vogelfutter.
Wenn er Kupfer, irgendwann Kupfer. Mal sagt, er hat die zum Hochzeitstag ausgesoffen, kann er zu mir kommen.
Er hat ja, wie gesagt, die haben ja auch ein Haus und so und einen Garten und dann habe ich gesagt, hier, dann habt ihr eure Futterdinge und so. Fand ich irgendwie lustig. Fällt mir da geradezu ein zum Thema Redbreast und kommen wir wieder zurück, rückgekoppelt wieder ans Etikettenmachen hier.
Sehr nice. Sehr nice. Nee, das ist natürlich eine coole Sache gewesen mit diesem Birdhaus. Damals war es, glaube ich, Vogel des Jahres, lass mich lügen, Rotkehlchen sogar, passend zum Redbreast, deswegen haben die es gemacht. Aber es gibt auch in diesem Jahr eine Edition, also damals war es Kupferfarben, dieses Jahr ist es so
weinrot,
rötlich irgendwie. Werden die jetzt wahrscheinlich relativ häufig rausbringen. Redbreast ist auf jeden Fall eine dieser mittelten Marken, die mich total mitnimmt. Also
bei Red mir
Spot hat mich mitgenommen. Ja. Green Spot nimmt mich immer noch mit. Yellow Spot finde ich geil.
Der Green Spot gibt es ja ein paar. Da gibt es ja auch diese Weinfassreifung.
Zwei verschiedene, genau.
Ich glaube, es gibt über drei oder vier mittlerweile. Gibt mehrere.
Kann sein. Die sind fantastisch auf jeden Fall.
Yellow Spot ist mein.
Was wird denn noch in Mittelten hergestellt?
Powers.
Interessiert mich null.
Finde ich super.
Okay. Also hat mich.
Powers,
also,
John Lane, 12 Jahre, finde ich.
Ich
muss ehrlich sagen.
Tatsächlich noch nicht probiert.
Ist super Whisky. Ich habe ja bei dem Deconstruction Tasting von Celtic Whisky, vom Celtic Whisky Shop mitgemacht.
Das, ja, okay.
Da haben die sozusagen die. Da hat der Global Brand Ambassador quasi die Zusammensetzung. Also wie der gemischt wird quasi, als Einzelsamples waren in dem Tasting-Package mit drin.
Ja, erinnere mich.
Und da steht, der John Lane Powers ist 12 Jahre alt und da drin sind 14 Jahre alte Bourbonfässer und 18 Jahre alte Sherryfässer.
Kann ja nicht gut sein, das Zeug.
Lustigerweise, und da haben alle gefragt, ja, aber warum schreiben sie nicht 14 drauf? Weil dieses Powers John Lane 12 Jahre schon immer so ist.
Das ist eine Marke, die sich etabliert hat wahrscheinlich.
Genau, ne? Und momentan, er sagt, es gibt keine Garantie, ne? Momentan, und auch der Stock sieht auch so aus, dass sie halt eben diese 18 Jahre, ist 10 oder 15 oder 20% Sherryfässer mit 18 Jahren und eben der Rest eben 14 Jahre alte Bourbon Casks. Super, also wirklich, mag ich sehr. Es gibt, gibt noch ein paar andere Abfüllungen. Es gibt diesen Powers White Label, das ist so ein billiger Kneipenwhisky, so zum Saufen. Der ist, ja, kann man auch trinken. Ne? Ist aber geht so in die Richtung Jameson, so sage ich mal, ne? Von der Qualität her. Ist jetzt eher so ein Kneipenwhisky. Ist jetzt eine neue reine Bourbonfassabfüllung rausgekommen. Swallow irgendwas. Habe ich probiert. War ich irritiert, habe ich blind verkostet und habe ich nicht für einen Powers gehalten. Bin ich gar nicht drauf gekommen. Nee, also mag ich sehr. Jameson gibt es noch aus Middleton. Und dann gibt es ja diese hundsteure Serie Middleton Very Rare und Middleton Barry Crockett, wo jedes Jahr immer sozusagen diese beiden Flaschen rauskommen, 200 Euro also plus.
Hat damals 100 gekostet, jetzt inzwischen das günstigste, was du findest, was ich jetzt auf dem Schirm habe, für Middleton Very Rare, 199,
ja, das so,
ist schon fertig.
Ja, 200 Euro plus. Ja.
Und wenn du so eine Flasche irgendwo zu Hause stehen hast, kriegst du für ein Taui los, das ist übelst krank. Also ich habe mal irgendwie so eine, ich glaube 2004er Flasche verkauft, irgendwann für 1000 Euro oder so, wo ich mir dachte, hä, das war viel zu günstig.
Ja, es ist auch Blend.
Reingestellt, eine Sekunde drin gewesen, weg.
Ist auch ein Blend, das ist Irish Whisky.
Die Leute rasten aus darüber, das muss so gut sein. Habe ich tatsächlich selber auch noch nicht probiert.
Ich habe es auch noch nicht probiert. Barry Crockett ist ja der richtige Potstill-Whisky. Der ist komischerweise billiger als der Very Rare.
Ja, ich glaube, im Very Rare sind
Very rare
sind wahrscheinlich ältere Whiskys drin als in einem Barry Crockett.
Döner? Hat der Tim gerade Döner gesagt? Heute ist doch gar nicht Dönerstag, heute ist doch Dienstag, Tim. Und für euch natürlich Sonntag da draußen.
Am Dienstag habe ich Dienst gehabt.
Oh.
Am Samstag kam der Sams zu mir. Ich muss gerade mit meinen Kindern immer das Sams gucken.
Deswegen, ich weiß gar nicht, was das ist.
Das Sams?
Jetzt haut er fast sein Glas kaputt.
Leute, der liebe Olli weiß nicht, was das Sams ist. Mhm. Wenn ihr auch nicht wisst, was das Sams ist, dann kauft eine Flasche Mezcal bei uns. Nein.
Oder zwei.
Nee, kein Spaß. Wirklich nicht?
Nee, keine Ahnung.
Schade. Das Sams ist cool. Das Sams ist wirklich gut. Guck das mit deinen Kindern.
Die Meine sind, Kinder sind zu alt für sowas.
Nein. Das Sams ist auch was für dich.
Die sind zu alt für sowas.
Nein,
das Sams ist auch was für dich. Ich gucke doch generell nicht so gern Fernsehen. Das sollen die mal alleine gucken. Ich sag denen, die sollen das Sams gucken. Vielleicht kennen die das sogar.
Sams ist geil.
Keine Ahnung. Nee, aber wie gesagt, Middleton Distillerie machen schöne Sachen. Powers und Redbreast finde ich richtig gut. Jameson, ja, wenn man mal in der Kneipe ist, kann man machen, ja. Aber ist jetzt auch nichts, was ich mir jetzt kaufen würde. Und Middleton Very Rare und Middleton Barry Crockett sind mir ein bisschen zu pricey.
Das stimmt leider, das ist wirklich so. Aber es werden da, glaube ich, auch noch andere Sachen bei Middleton produziert. Ich meine, es ist halt einfach so ein Riesenapparat, der da am Start ist.
Es war früher, also es ist ja heute kleiner auch noch,
ja.
Es war früher ein eigener Stadtteil.
Ja.
Weil genau. Diese Distillerie, da haben ja die Arbeiter auch auf dem Distilleriegelände selber gelebt.
Ja.
Und da waren
das war aber Standard auch allgemein in Irland bei den Brennereien.
Aber es ist halt Stadt, ne? Also das ist sozusagen, es war in der Stadt, der ganze Stadtteil war Brennereigelände.
Ja.
Die Menschen haben da gelebt, die haben auf den Dächern der Häuser Gemüse angebaut und Beete gehabt. Und
so wie es heute wieder wird.
Völlig verrückt,
also genau. Heute heißt es Urban Garden oder Urban Gardening. Und die Leute bauen so oben ihre Sachen an und sind total nice. Und,
ja, damals war jeder freie Quadratmeter wurde halt sozusagen da für den Anbau von Kräutern, für Gemüse, für sonst
aber was. Aber du lachst.
Bienen auf den, waren ganz
ich
normal.
Ich wollte gerade sagen,
so ein Kram,
du erzählst es gerade von Irland. Ich meine, wir leben hier in Leipzig. Wir haben hier die Schrebergärten und wir haben das Schreberbad. Und in die Schrebergartensiedlung, der Herr Schreber hat das hier in Leipzig gegründet. Ist ja auch so ein Ding, ne, was eigentlich so auch von uns kommt, dass man im Endeffekt in einer Stadt, in einer Großstadt selber Gemüse, Honig etc. pp. Auch Obst anbaut im Endeffekt, um sich selbst zu versorgen. Und das kommt jetzt immer mehr wieder. Und es fängt nicht nur damit an, dass du zum Beispiel bald auf deiner Dachterrasse, die du hast, wahrscheinlich bald Kürbisse anpflanzt.
Das glaube ich nicht, Tim. Aber ist auch egal. Ich finde es auf jeden Fall.
Was ist los mit dir?
Ich finde das prinzipiell.
Elf Flanell.
Ich habe auch keine Flanellhemden. Ich finde das prinzipiell natürlich einen total schönen Gedanken. Ich glaube, der Osten hat auch noch eine besondere Situation, da ja viele Menschen auch mehr noch, glaube ich, als in Westdeutschland selber sich Gemüse gezogen haben und Garten hatten, auch so ein bisschen Selbstversorgung zu haben, weil es auch nicht alles so verfügbar war, was man gerne gemocht hat und so. Also es ist ja auf jeden Fall hier eine eigene Kultur.
Ich möchte hierbei festhalten, dass die Schrebergärten nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind, nach dem Ersten.
Ja, aber es ist aber so, dass glaube ich in der ehemaligen DDR das noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, diese Kultur. Weil es
notwendiger war als
genau. in der BRD. Und deswegen glaube ich, gibt es auch mehr Know-how und mehr Tradition und sowas, als es das im Westen gibt. Nichtsdestotrotz ist NRW ja auch ein totales Schrebergartenland, so, ne? Also vom Bundesland her. Ja, ne?
Die sind halt alle irgendwie ein bisschen Dauercamping.
Molochstädter und so, ne? Und dieses ganze Ruhrgebiet und so, das ist ja. Da ist ja auch sonst, da braucht man vielleicht auch so Gartenspaten in diese ganzen Bergmannsleute und so, die haben halt auch dann alle irgendwo ihren Garten. Ne?
Was ich total verstehe, halt einfach aufgrund dessen, dass man raus muss, auch sieht, was man gemacht hat, in der Natur ist, seine Ruhe hat. Also es spielt ganz viel zusammen irgendwie, ist schon schön, verstehe ich total und von daher no hate against anyone.
Ja, und ich habe vor nicht allzu langer Zeit Ferdinand von Schirach gehört, der gesagt hat, draußen ist am schönsten, wenn man von drinnen drauf guckt. Der ist ja so ein Antinaturmensch, ne? Ne? So durchs Fenster. Im klimatisierten Raum sitzen, durchs Fenster auf die Natur gucken, da ist die Natur am schönsten. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Aber ich bin, glaube ich, so ein Zwischending. Du bist ja da doch deutlich naturverbunden, als ich das bin. Aber alles gut. So hat jeder so sein Ding. Und ich finde es immer schön, wenn du hier im Podcast auch von deinem Garten erzählst und was du hier gerade wieder irgendwo
Mein Garten ist tot.
Umgesetzt gut. Hast.
Tschüss.
tschüss, genau, jetzt werden nur noch Schweine gezüchtet, die fressen alles kaputt. Aber es gibt immer Schnitzel beim Tim. Und Bauchfleisch.
Ich wünschte, aber nein, vegetarisch zu
95%. Achso, ich dachte, du sagst jetzt, du isst Schnitzel nur Kalb.
Nee, und nicht Schwein. Gar nicht. aber trotzdem, ich glaube, lieber Oliver.
Lieber Tim.
Es ist an der Zeit.
Bevor wir hier komplett
eskalieren.
Abdriften.
Ja. Hier warten schon 500 Leute vor unserer Partytür.
Das stimmt.
Die müssen wir jetzt langsam mal reinlassen. Deswegen ist der Podcast jetzt zu Ende.
Wir wünschen euch eine wunderbare Woche, einen tollen Sonntag und wenn ihr später als Sonntag hört, natürlich wunderbare Tage danach.
Trinkt fleißig Red Breast.
Nächste Woche gibt es auch wieder Musik.
Achso, auch stimmt, ja, diese Woche mal nix.
Diese Woche mal keine Mucke. Ich hätte was, aber müssen wir nicht. Können wir einfach mal.
Nö. Linkin Park in the End, aber sonst nix.
Gewiss, können wir einfach skippen.
Linkin Park in the End packe ich rein, weil das ein geiles Lied ist und das ist mir gerade eingefallen.
Oh, das finde ich jetzt aber fies, dass du jetzt was reinpackst.
Dann überleg dir jetzt.
Nee, ich wollte nichts überlegen. Ich muss nur wegen dem Titelnamen, muss ich nochmal gucken, dass ich das nicht falsch ausspreche. Ich habe nämlich eine total nette Künstlerin die Tage entdeckt. Und zwar heißt die Ilgen Nur. Und die Platte heißt It's All Happening. Und der Song, den ich von der posten möchte, heißt wie heißt das? Eine gute Frage. Ich muss noch mal gucken, wie der heißt, aber die spielt in 3-4 Wochen in Leipzig. Und
du hast Karten?
Im Naumanns. Ich habe noch keine Karten. Das Problem ist,
im Naumanns?
Ich bin beruflich leider nicht da.
Soll ich dich auf die Gästeliste schreiben?
Du kannst wahrscheinlich meine Frau drauf schreiben.
Soll ich es machen? Schreibe ich sie gerne drauf.
Die wird da, glaube ich, gerne hingehen.
Das ist kein Problem. Das kriege ich hin.
Weil wir mögen das beide.
Ja.
Und ich hab ein Video gesehen, genau. Purple Moon heißt sozusagen es gibt zwei Videos von ihr und Purple Moon heißt heißt eins und es ist total schöner. Es ist eine krasse Geschichte. Es ist ein junges Mädel, die nach Los Angeles geflogen ist und dann dort in diesen Corona-Lockdown reingeraten ist.
Ah, bitte.
Aber in bitte, L.A., LA so gestrandet ist, was auch man sich schlimmer vorstellen kann.
Ja, und trotzdem bitte.
Und quasi dann in L.A. sozusagen die Zeit genutzt hat, um coole Mucke zu machen und diesen L.A.-Vibe so ein bisschen auf dieser Platte eingefangen hat. Wunderschönes Indie, ruhiges Indie-Album, aber total schön, so poppig, mag ich sehr.
Schön.
Bisschen melancholisch, aber
fetzt. Sagst du noch mal ihren Namen, bitte?
Ilgen-Nur.
Cool. Ich schreibe erstens deine Frau auf die Gästeliste und zweitens das Lied auf die Playlist.
Sehr gut. Purple Moon.
Wie gesagt, von mir heute nur Linkin Park in the End und ich wünsche euch eine schöne Woche.
Bye bye.
Ciao, Kakao.
Tschüssikowski.